Wir hatten das ja schon letztes Mal angefangen, da habe ich das angekündigt, dass wir uns mit dem Ausdruck beschäftigen wollen oder den Stellen, wo es vorkommt, glaubwürdig ist das Wort. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr die Bibel mit habt, schlagt mit mir auf. 1. Timotheus Kapitel 3, da kommt es nämlich das zweite Mal vor. Ja, 1. Timotheus 3, 1 bis 7. Und ich möchte das vorab schicken. Mir geht es nicht darum, heute Älteste zu finden, sondern mir geht es darum, dass diese Stelle ganz sicher nicht nur dafür ist, um irgendwelche Leute rauszusuchen, sondern das sind eigentlich allgemeine Anweisungen. Nur Älteste oder Aufseher, die müssen so sein. Aber eigentlich ist das etwas, was wir alle sein sollten. Jeder so, wie er es kann. Da kommen ja ein paar Spezialkriterien, die kann einfach nicht jeder erfüllen, das sehen wir dann gleich. Lasst uns lesen 1. Timotheus Kapitel 3, 1 bis 7 und ich bitte euch, dass ihr dafür aufsteht. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Er muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in Fallstricke des Teufels gerät. Vater, wir danken dir für das Wort, das du uns gibst und auch für diese Stelle. Und bitte gib uns einfach Gnade, dass wir das verstehen können, was du uns sagen willst. Und dass wir vor allen Dingen deinen Sohn besser kennenlernen können heute Morgen. Amen. Wir nehmen Platz. Lasst uns vorher noch mal eine andere Bibelstelle aufschlagen, damit uns das etwas näher kommt, was hier steht, nämlich aus dem Hebräerbrief, Kapitel 5. Hebräer 5, ich lese von Vers 5 bis zum Schluss, bis Vers 14. Das fängt mitten im Geschehen an. Ihr könnt das ja zu Hause dann nochmal drumherum lesen und gucken, ob man das so sagen kann, wie ich das hier sage, oder ob ich da was unterschlagen habe. Aber ich lese wegen der Zeit von Vers 5 bis 14. Da heißt es ja, so hat auch der Christus nicht selbst die Würde beigelegt, sich nicht selbst die Würde beigelegt, ein hoher Priester zu werden, sondern der, welcher zu ihm sprach, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wie er auch an einer Stelle spricht, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Dieser hat in den Tagen seines Flehens sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem, dieser hat auch in den Tagen seines Fleisches sowohl Bitten als auch Flehen mit lautem Rufen und Tränen dem dargebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte und ist auch erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber allen Heils, ewigen Heils geworden und Gott, von Gott genannt, Hohepriester nach der Weise Melchisedeks. Wir gucken uns das jetzt nicht im Detail an, keine Sorge. Auf Hohepriesterschaft möchte ich heute gar nicht eingehen. Mir geht es darum, um wen es hier überhaupt geht. Hier geht es um Jesus Christus, um den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, der hier kein lockeres Leben geführt hat auf der Erde, sondern der von Anfang an nur ein Ziel hatte, am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Verbrechen gegen Gott zu bezahlen und ist dann auch vom Tod wieder auferstanden. Um diesen Jesus geht es. Und wisst ihr, jetzt wird es eigentlich interessant an der Stelle. Wenn wir weiterlesen in Vers 11, dann heißt es ja, über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Es ist nicht schwer, über Jesus was zu sagen, weil die Sache an sich so schwer kompliziert wäre. Ja, okay, wenn man sich mit dem hohen Priesteramt hier auseinandersetzt und mit dem Melchisedek aus dem Alten Testament, das ist schon vielleicht besonders, aber an und für sich ist Jesus eigentlich nicht sehr kompliziert. Das Problem liegt wo ganz anders, sagt der Hebräerbriefschreiber. Das Problem liegt darin, dass man träge geworden ist, unklar geworden ist im Hören. Man will einfach nicht mehr so viel hören über Jesus. Es ist schon anstrengend, stellt euch mal vor, ich würde jeden Sonntag nur noch von Jesus reden und keine anderen Themen. Das wäre ja furchtbar, oder? Naja, aber genau darum geht es in der Gemeinde. Es geht eben nur um diesen Jesus. Und wenn wir heute über Reife sprechen, das sehen wir gleich im Text, Reife als Christ ist an die Person Jesu gebunden. Ohne Jesus gibt es keine Reife und ohne Jesus hat Reife auch gar keinen Sinn. Hier geht es nämlich weiter im Hebräer 5, Vers 12. Denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Wisst ihr, man kann jahrelang Christ sein, Jahrzehnte vielleicht. Aber man ist irgendwie am Anfang stecken geblieben. Man hat nicht eine lebendige Beziehung zu Jesus. Man ist gerettet, man hat sich bekehrt. Aber man lebt nicht in dieser Beziehung, in der man Jesus immer besser kennenlernt, in der man immer mehr fassen kann. Und in der man auch anderen dann helfen kann, weiterzukommen, den mal jüngeren Christen mal was erklären kann, vielleicht einem Nichtchristen mal das Evangelium ganz einfach kurz zu erklären. Ja, da muss man nicht immer alles erklären, aber vielleicht fangen wir mit der Schöpfung an. Oder vielleicht sprechen wir über die Schuld oder sowas. Aber das sollten wir Christen irgendwann können und nicht nur sagen, ja, geh mal mit dem Prediger sprechen. Nein, nein, du solltest das machen. Der braucht keinen Theologen. Der Nicht-Christ braucht keinen studierten Theologen. Der braucht einen normalen Menschen, der Christ geworden ist und mit normalen Worten ihm Jesus bezeugt. Und hier sagt er, dass es kann sein, dass man lange bekehrt ist, lange Christ schon ist und trotzdem noch immer noch Milch braucht. Sobald es kompliziert wird, sobald es tiefer geht im Wort Gottes, dann wird es unangenehm. Dann wird es schwer. Dann mag man das nicht. Das ist zu anstrengend in der Predigt. Ja, hier geht es, ich denke, weniger darum, wie lange man sich überhaupt als Mensch konzentrieren kann. Da hat jeder Stärken und Schwächen, das mag alles unterschiedlich sein. Ja? Aber dass man das nicht so gerne hat. Dass einem das irgendwann zu viel wird. Ich könnte jetzt noch eine Stunde zuhören, aber bitte lasst uns jetzt über was anderes reden. Dann geht es hier weiter in Vers 14 noch. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Er sagt hier schwerere Dinge am Wort Gottes, die gekaut werden müssen. Das ist ja das Bild, das er nimmt, das Kauen. Ja, der Säugling, der kriegt Muttermilch, der muss sie nur schlucken. Der muss saugen und schlucken, dann ist er fertig. Hat auch seine Anstrengung, aber mehr muss er nicht tun. Wir müssen das Essen auseinandernehmen, wir Älteren. Und so ist das auch mit diesen Dingen, die musst du nachkauen. Da musst du drüber nachsinnen. Mal gucken, wo ist das eigentlich in deinem Leben dran? Wo fehlt es noch? Das braucht dann seine Zeit und das braucht auch eine gewisse Anstrengung. Er sagt, es braucht Übung. Und wenn er sagt, wie das hier in dieser Übersetzung ist, deren Sinne durch Übung geschult sind. Für Sinne steht einfach, die Sinnesorgane sind das. Also er nimmt eigentlich wieder ein Bild von uns aus dem irdischen Leben einfach. Wir haben Sinnesorgane, Ohren, Nase, Augen, die empfangen etwas. Und wir sollen hier geistlich etwas aus dem Wort Gottes auch empfangen für uns. Und das braucht Übung. Wisst ihr, wenn man seine persönliche Bibel lese, seine stille Zeit, sein Gebetsleben schleifen lässt, das ist erstmal anstrengend, da wieder reinzukommen. Das braucht einfach eine kontinuierliche Übung, das immer wieder zu machen, damit es eine Art Gewohnheit ist, eine Art, wie soll man das sagen, ich nehme mal das Bild von einem Sportler. Wenn der ständig im Training ist, dann fällt ihm der Wettkampf leichter. Wenn er mal verletzt war, bis er wieder auf dem Niveau ist, wo er vorher mal war, das dauert. Da muss er sich wieder hinkämpfen und hintrainieren und ganz gezielt und konsequent daran arbeiten. Und hier ist das ähnlich. Es braucht einfach dieses Beständige da drin sein, damit man diese Reife, dieses Gereiftsein, dieses Mündigsein auch leben kann, dass man das auch sein kann einfach. Und er sagt hier, und hier wird es dann wieder interessant, für unsere Stelle aus dem 1. Timotheus, hier steht dasselbe Wort für das Gute, wie die gute Tätigkeit im 1. Timotheus 3, Vers 1. Dass wir lernen können, was gut ist, was edel ist in Gottes Augen und das, was Gott schlecht findet oder böse findet. Denn er ist letztendlich der Maßstab dafür. Denn wir leben, sagt Paulus mal, wir leben in ihm. Das ganze Universum ist in Gott und er ist der Maßstab letztendlich dafür, was gut und richtig ist und was eben schlecht oder böse ist. Und dafür brauchen wir dieses Training, damit wir reif werden. Und das hat ja auch einen Grund, da kommen wir später noch drauf, aber lasst uns jetzt erstmal uns diese Reife hier an diesem Beispiel 1. Timotheus 3 uns das angucken. Und ein bisschen müssen wir uns schon mit den Aufsehern auseinandersetzen, wenn wir davon lernen wollen. Und es ist ja ein zuverlässiges Wort, also das ist jetzt vertrauenswürdig, was Paulus sagt. Das haben wir ja letztes Mal vor 2 Wochen schon gesehen. Das ist jetzt wirklich vertrauenswürdig, darauf kannst du dich verlassen. Das, was jetzt kommt, ist wichtig und ist zu berücksichtigen. Und es wird echt ernst. Er sagt, wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Der Aufseherdienst ist eigentlich nicht ein Amt für den Griechen damals, sondern eine Tätigkeit. Das ist eine Aufgabe, die du hast. Und in der Gemeinde ist das so, wenn jemand Leitung irgendwo übernimmt, dann übernimmt er nicht eine Stellung, die mit Rechten verbunden ist. Das ist das Erste, was du abgibst, wenn du Leitung in der Gemeinde übernimmst, deine Rechte. Denn dann darf man dich fordern. Man ist hier, das sieht man im Text, hier geht es ja nicht darum, dass jemand was bekommt dafür, sondern dass er ständig geben muss. Und dafür braucht er eine innere Stärke, die kommt auch nicht von einfach so. Es geht hier, wir würden heute vielleicht sagen, es geht um den Dienst an der Sache. Und die Sache in Anführungszeichen ist nicht irgendetwas. Es ist nicht einfach Religion oder Spiritualität oder so etwas, sondern das ist der Leib Christi. Es ist am Ende Jesus Christus. Und das, wo wir mit anderen in der Gemeinde in Kontakt kommen, wir älteren Christen, jüngeren mal weiterhelfen, dann tun wir etwas an Christus. Und das müssen wir bedenken. Und das geht nicht einfach so. Das macht man nicht einfach so mal. Sondern da braucht es Voraussetzungen. Er sagt hier weiter, es ist eine vortreffliche, da steht dieses Wort für gut, das heißt im Griechischen Kalos, es ist eine edle, eine gute Sache, es ist eine Tätigkeit. Hier geht es nicht um eine elitäre Gruppe, die ganz besonders ist in der Gemeinde, die stehen nur da oben und wir sind so unten, wir haben ja eigentlich keine Ahnung, wir sind ja alle Laien und in der Gemeinde Jesu steht man eigentlich auf einer Ebene. Gemeinde Jesu hat eine Struktur, eine Ordnung, aber die hat nichts mit Herrschen zu tun. Oder sich über jemanden zu stellen, um denen mal zu sagen, wo es mal lang geht. Das hat der Jesus ja auch nicht gemacht bei seinen Jüngern. Obwohl er es ja hätte tun können. Er ist Gott, er hat die Welt geschaffen mit seinem Vater. Der war dabei, der konnte den Sturm stillen. Der hätte das Recht, die mal schön rund zu kommandieren. Das hat er nicht gemacht. Er hat sie nie überfordert oder so etwas, sondern er hat ihnen geholfen, das zu tun, was sie tun sollten. Und das ist der Gedanke hier, dass wir einander helfen, Schritte zu tun im Glauben. Das ist eine Tätigkeit. Und wenn er sagt hier Tätigkeit, dann steht da nicht einfach nur, ja, das macht man halt so, sondern das Wort ist eigentlich richtig Arbeit. Und zwar eine Arbeit, die kann schweißtreibend sein. Das ist anstrengend. Einem anderen im Glauben weiterzuhelfen, das ist anstrengend. Und das braucht Voraussetzungen. Das macht man nicht einfach so mal gerade, weil heute Sonntag ist. Wir sehen auch gleich, dass miteinander leben in der Gemeinde, das aufeinander Acht geben, das ist hier ein Punkt, in dem man das tut am Sonntagmorgen. Das findet eigentlich wo ganz anders statt. Wir gucken uns das hier mal näher an am Beispiel der Aufseher. Hier steht in Vers 2, nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Und das ist wie so eine Klammer, dieser Ausdruck. Er muss so sein. Der schließt sich dann wieder in Vers 7. Es baut sich um den ganzen Text herum. Gott sagt hier nicht, das wäre jetzt mal nicht schlecht, wenn die andere anleiten wollen und denen weiterhelfen wollen, wenn die vielleicht so wären, dann wäre nicht schlecht. Oder er sagt noch nicht mal, dass sie es eigentlich schuldig wären, so zu sein. Er sagt ganz einfach, die müssen so sein. Punkt. Das steht da. Der Text lässt keine Alternative zu an der Stelle. Das steht da so. Das ist keine Sache, die man macht, weil es einem Spaß macht. Oder weil man irgendwie menschliche Begabung hätte, eine gewisse Ausstrahlung hätte oder ein bestimmtes Wissen hatte oder eine Redebegabung hätte, eine Führungsqualität menschlich mitbringt. Nein, es geht um Charaktereigenschaften, die Gott einfach fordert. Und das Erste, was er sagt, ist, jemand soll untadelig zu sein. Das heißt, wörtlich einfach, er ist nicht zu fassen. Den kannst du nirgends packen und nicht, weil er so aalglatt ist, sondern weil da einfach nichts ist, was du berechtigt, berechtigt Vorwürfe machen kannst gegen seinen Charakter. Nicht, dass jemand nie wieder Fehler tut. Dann gibt es keinen, der in der Gemeinde einem anderen helfen kann und schon gar nicht Aufseher oder Älteste. Ja, das ist nicht der Punkt, dass man fehlerlos ist, aber dass man jemandem charakterlich nichts vorwerfen kann. Dass der eine Linie fährt und sagt, ja, die ist richtig, der macht mal Fehler, kommt vor, dann steht er auch dazu, schiebt das nicht auf andere, aber eigentlich lebt er richtig. Den kannst du nicht anklagen, er ist unanklagbar, könnte man auf Deutsch sagen. Er sagt weiter, Mann einer Frau, also der ist auch sexuell vollkommen integer. Da gibt es nur eine Frau im Leben. Es steht einfach ein Zahlwort, eins, eine Frau. Hier steht, er ist Mann einer Frau. Also er muss Mann einer Frau sein, wenn wir den Satz zusammenbauen. Also er setzt hier sogar voraus für die Aufseher, die müssen sogar verheiratet sein. Und das hat einen guten Grund, warum die da sein müssen. Das sehen wir gleich, denn die Schule für diese Leitung ist kein Seminar, ist kein Praktikum, ist keine Ausbildung, sondern der Ort zu Hause, die Familie. Da muss man sich bewähren. Und da kommen wir gleich zu dem Punkt, das kann nicht jeder sein. Eine Frau kann nicht Frau einer Frau sein, biblisch gesehen. Das geht halt nicht. Ja? Manche sind zu jung, manche sind gar nicht verheiratet vielleicht. Ja? Das gucken wir uns gleich mal näher an, wie das aussieht. Für den Aufseher wäre das so. Jetzt wieder etwas Allgemeines. Und das lesen wir auch an anderen Stellen. Das ist nicht nur für den Aufseher zwingend notwendig. Notwendig ist es auch für uns. Es ist nüchtern. Er ist nicht berauscht. Das Wort heißt eigentlich nicht von Drogen berauscht sein. Aber der hat auch keine krummen Ideen. Der hat auch keine irgendwelche, Entschuldigung, es gefällt vielleicht nicht allen, wenn man das sagt, aber der hat auch keine Erweckungsfantasien. Wir werden in Deutschland keine flächendeckende Erweckung erleben. Wir erleben das Gegenteil und das prophezeit die Bibel, dass der Mensch immer härter wird gegen Gott, dass sogar Menschen, die in der Gemeinde sind, auf einmal weggehen, dass das mehr wird. Das heißt nicht, dass wir jetzt die Flinte ins Korn werfen und jetzt müssen wir keinem mehr Zeugnis geben. Das heißt eigentlich das Gegenteil, dass wir die paar noch da rausholen, die wir rausholen können aus der Welt. Jetzt erst recht Zeugen Jesu Christi sein. Jetzt erst recht. Aber es braucht eine gewisse Nüchternheit, wenn man anderen helfen will. eine klare Sicht auf die Dinge. Er sagt weiter, er ist besonnen, er ist von gesundem Verstand, er hat eine klare Urteilsfähigkeit über die Dinge, die da um ihn herum passieren. Ja, er versucht herauszukriegen, was ist da eigentlich los. Er hört nicht nur einen Menschen mal zu und dann meint er, er hat die ganze Sachlage verstanden. Ne, man muss zum Beispiel in einem Streit auch mal die Gegenseite hören. Wir neigen ja nicht unbedingt dazu, immer die ganze Wahrheit zu sagen, sondern eher unsere Wahrheit. Und wenn man anderen helfen will, dann muss man hier eine klare Sicht auf die Dinge einfach haben und nicht vernebelt sein. Er sagt, er ist anständig. Das heißt eigentlich, oder das heißt es eigentlich nur, das Wort, das kennen wir heute weniger. Er hat ein vollkommenes, integres Verhalten und Auftreten. Der läuft nicht verschludert rum. Der hat geordnete Verhältnisse in seinem Leben und das sieht man ihm an, heißt das Wort. Der hat zu Hause sein Haus, seine Familie in Ordnung oder die Rolle, die er halt in der Familie hat. Er kriegt es einigermaßen auf die Reihe mit seiner Arbeit. Das gehört zum Christenleben einfach dazu. Man wird nicht Christ, um seine Arbeit kaputt zu machen, seine Arbeitsstelle, sondern dass man das auch vernünftig macht. Das ist auch Ehre Gottes. Und hier ist jemand, der wirklich diese Anständigkeit, diese Sittsamkeit, auch Grenzen den anderen Menschen gegenüber, dem anderen Geschlecht gegenüber, dass da auch eine gesunde Distanz herrscht. Es ist einfach gefährlich, wenn da zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel, das wir haben, das sind jetzt gestandene Männer im Leben, die Gemeinde leiten, und da ist eine junge Frau in Trauer geraten, da ist jemand gestorben. Das Gefährlichste, was du machen kannst, ist, die in den Arm zu nehmen als Mann. Das ist gefährlich. Da kannst du psychologisch Abhängigkeiten schaffen, Dinge auslösen, die du gar nicht willst. Da braucht es eine gesunde Distanz. Das meint die Stelle hier. Wenn ich jemandem helfen will, brauche ich eine gesunde Distanz zu ihm, dass keine Abhängigkeiten entstehen. Und das ist ja ein Thema, das beschäftigt nicht nur die Welt da draußen, wo Menschen Grenzen überschreiten aus ihrer höher gestellten Position heraus. Das ist wichtig. Dann kommt hier eine interessante Sache, ich finde die echt auch ein bisschen schwierig. Hier steht im Deutschen immer einfach gastfreundlich sein. Also das griechische Wort heißt eigentlich Liebe zu Fremden. Und damit meinte der Paulus damals vor allen Dingen, dass du Reisende aufnimmst, die nicht einfach in die Herberge können. Vor allem andere Christen, die reisen, oder wenn du irgendwie überregionale Arbeiter hattest, so Mitarbeiter von Paulus. Wenn da so ein Titus oder Timotheus kommt, dann nimm den bei dir im Haus auf, sagt er damit. Nimm die Leute auf, auch wenn du sie nicht kennst. Nimm sie auf, öffne dein Haus. Und Haus öffnen heißt damals nicht nur das Gebäude, sondern die Familie öffnen. Den in die Familie aufnehmen. Jetzt haben wir die Sache nicht mehr so wie früher. Wir hätten jetzt Herbergen und Hotels, wir haben schicke Gästezimmer, die hatten nicht alle Gästezimmer. Und trotzdem gilt hier, dass sie das aufnehmen sollen. Ich denke, das heißt, du nimmst Leute auf, die Trost brauchen, die suchend sind oder jüngere Christen, die Hilfe brauchen. Nimmst du in deine Familie auf, wenn sie kommen. Die lädst du vielleicht ein und dann lädst du sie nicht ein. Und sind wir ehrlich, das können wir bei Freunden machen, das ist ja nicht falsch. Ne? Aber wenn wir die gute Käseplatte abends auf den Tisch stellen, dann bauen wir denen gegenüber eigentlich eine Grenze auf. Wir nehmen die nicht in die Familie auf, weil wir das sonst nicht so machen in der Familie. In die Familie heißt, aufnehmen heißt, wir holen sie zu uns an den Tisch und wir essen so wie immer. Dann haben wir sie wirklich bei uns aufgenommen. Und das erleben die dann auch so. Und dann kannst du ihnen helfen. Oh nee, dann sehen die ja, was bei uns zu Hause los ist. Ja, genau darum geht's. Das soll man ja. Wenn wir anderen helfen wollen, dann müssen die sehen, was bei uns los ist, sonst sind für denen keine Hilfe. Vorbildlichkeit ist die größte Hilfe, die jemand haben kann. Dann geht er hier weiter und sagt, fähig zu lehren, also der soll didaktisch einigermaßen gut aufgestellt sein. Er soll mal was erklären können, einfach heißt das. Und zwar ist das so, dass der nicht nur in der Lage ist, mal was zu formulieren, sondern der macht das auch einfach. Der hat, vielleicht kann man das so ausdrücken, seine Art Neigung auch. Den musst du nicht anstellen. Man stellt nicht Leute an und sagt so, komm, mach mal Jüngerschaft, komm, helf denen doch mal. Nein, das muss eigentlich von innen herauskommen. Es hilft nichts, wenn du da Leute anstellst. Die müssen das auch von sich aus wollen und nicht geschoben werden. Dann geht er weiter, sagt nicht der Trunkenheit ergeben, das ist auch eine interessante Formulierung im Griechisch, er sagt eigentlich, der nicht lange beim Wein sitzt. Der hat eine gute Grenze zum Alkohol. Vielleicht auch eine absolute, wenn man da ein Problem hat. Aber du musst nicht damit rechnen, wenn ich den jetzt treffe irgendwo, dann ist er so betrunken, dass er mir nicht helfen kann. Sondern er hat hier eine klare Grenze, er weiß das einzuordnen bei sich. Und vielleicht lässt er auch ganz die Finger davon, wenn er weiß, ich habe da eine Schwäche. Also muss mit Alkohol, und Alkohol ist ja nicht so, dass das vielleicht damals in Ephesus, wo der Timotheus den Brief bekommen hat und gelesen hat, dass die vielleicht ein Problem damit hatten. Das ist ein typisch deutsches Problem 2026. Wir sind ein Volk von Alkoholikern. Bei jeder Gelegenheit wird immer geguckt, wie können wir noch was trinken. Gut, ein Teil der Deutschen kann damit gut umgehen, ein anderer Teil so überhaupt gar nicht. Die trinken ja nicht jeden Tag, aber wenn, dann geht's los. Und dann kann es gefährlich werden. Und wer will immer behaupten, dass er, wenn er sonst schon öffentlich damit Schwierigkeiten hat oder schlechten Umgang hat, dass er, wenn er zu Hause alleine ist, dann auch noch stabil ist. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt. Einen gesunden Umgang mit Alkohol haben, wenn es sein muss, vielleicht auch gar keinen. Nicht gewalttätig, also jemand, der nicht Konflikte löst. Also du kannst keinem anderen einfach helfen in der Gemeinde, einem jüngeren Gläubigen, wenn du immer mit Gewalt alles lösen musst. Ja, also es muss ja nicht nur körperliche Gewalt sein. Auf die Idee kommen wir hoffentlich gar nicht in der Gemeinde. Aber auch nicht verbal gewalttätig werden, laut werden, übergriffig werden, dem anderen erstmal was um die Ohren hauen oder so etwas. Das bringt keinem weiter, das hilft auch keinem. Und weiter sagt er, nicht nach schändlichem Gewinn strebend. Beamtendeutsch wäre keine Vorteilsannahme. Ja, ein Beamter muss aufpassen, wenn er Geschenke kriegt. Weil er ruckzuck unter dem Verdacht steht, oder das läuft dann auch so, vielleicht merkt er das auch bewusst gar nicht, dass er bestechlich ist. Und wenn ich jemandem glaubwürdig helfen will, bleiben wir mal bei dem Ausdruck, glaubwürdig, wenn das wirklich etwas zuverlässig, vertrauenswürdiges sein soll, dann darf ich nicht jemand sein, der sich bestechen lässt, der sich Nettigkeiten annimmt und dann jemand vielleicht ein besseres Ansehen schenkt. Das geht nicht als helfen, als reifer Christ. Ein reifer Christ macht so etwas nicht. Der ist da ganz klar. Das macht er übrigens auch nicht beruflich. Ja. Der ist immer so. Sondern er muss ganz anders sein, er muss gütig sein. Also, gütig dann im Sinne von, er hat einen angemessenen Umgang. Wenn du zu dem kommst, musst du nicht Angst haben, dass der explodiert, egal womit du ankommst. Der kann angemessen reagieren. Manchmal muss man auch streng reagieren oder stahlhart sein. Das geht einfach nicht in der Gemeinde. Solche Sachen gibt es auch, wo man einfach sagen muss, tut mir leid, aber das gibt es hier einfach nicht. Und da diskutieren wir auch nicht drüber, das kann sein. Aber sein Verhalten ist immer angemessen. Es ist immer eher eine, in anderen Übersetzungen steht vielleicht, milde. Der explodiert nicht. Der hat sich emotional unter Kontrolle. Vielleicht explodiert er einmal im Jahr, das kann ihm auch passieren. Aber das ist nicht die Regel bei ihm. Die Regel ist, dass er anders ist. Der reife Christ ist in der Regel anders. Er ist milde, er ist gütig. Und er sucht nicht den Streit oder das Recht haben wollen. Ich muss nicht in jede Diskussion einsteigen zu jedem Thema. Ich kann auch mal was stehen lassen. Ja? Ich muss nicht, wie sagt jemand, das Beispiel mal in einer Bewegung auf einer Konferenz haben sie dann rumdiskutiert aus dem Propheten Daniel, was das siebte Horn bei einem Tier ist. Und jeder meinte, er müsste Recht haben. Wer braucht das? Leute, mal ehrlich, wer braucht das? Da können wir uns darüber austauschen, wie wir das sehen. Dann halten wir die Augen offen und dann ist gut. Ja, dann müssen wir jetzt nicht die Schädel einschlagen und dann wahrscheinlich noch im Unfrieden auseinandergehen. Und dann haben wir für den Alltag noch nicht mal was gelernt. Kein Millimeter dem Herrn Jesus näher gekommen in der Beziehung, nichts. Aber wir haben erstmal die Klingen gekreuzt. Und hoffentlich war ich der Bessere, der Recht behält am Ende. Das braucht einfach keiner. Es gibt auch Dinge, die kann man auch einfach mal laufen lassen, weil sie heute nicht wichtig sind. dann lässt man das so stehen. Kein Pulver verschießen, wo es nicht nötig ist. Dann wird es unangenehm, dann wird es anstrengend in der Gemeinde, dann ist der Kaffee unleidlich geworden, dann will da auch keiner mehr sitzen und reden. Obwohl, wir machen es ja einfach lieber einfach andersrum. Wir schneiden erstmal gar keine geistlichen Themen an, dann sind wir alle friedlich dabei. Das ist auch nicht die Lösung. Wir sollten schon echt Gemeinschaft aneinander haben, auch mal was erzählen den anderen. Das sollte Gemeinde sein, dass man sich mal, man kann nicht alles hier in der Runde besprechen, das ist klar, aber dass man sich auch mal ein Stück weit öffnet, dass man ein bisschen erzählt, wie es einem geht, dass man dem anderen zuhört. Vielleicht hast du ein Trostwort für ihn. Vielleicht braucht er eine Ermahnung, vielleicht muss er mal ein bisschen geschwisterlich mal schütteln. Kann auch sein, weil er krumme Ideen hat oder so etwas. Kann alles sein, aber alles in diesem angemessenen Ton. Und das nächste hier in Vers 3 ist nicht geldgierig, frei von Habsucht. Wenn es wichtiger ist, in der Gemeinde zu dienen, dann muss der Beruf halt mal langsam zurückstehen. Und nicht 20.000 Nebenjobs abgeben und dann, oh, fällt mir ein, jetzt kann das meine, die, ja, besuchen kann ich jetzt auch keinen mehr. Einen Dienst muss ich aufgeben. Ach, in der Familie, ja, da muss halt meine Frau mal klarkommen mit den Kindern. Ich gehe ja schließlich arbeiten, ich muss ja Geld verdienen. Das darf einfach nicht die Herzenshaltung von jemandem sein, der andere helfen will. Und schon gar nicht von jemandem, der eine ganze Gemeinde leiten will. Das geht einfach nicht. Und da müssen wir halt auch davon lernen. Völlig frei sein von jeder Habsucht. Und dann wird es ernst, wisst ihr, jetzt macht er einen Schwenk. Jetzt erklärt er uns, wo das alles eine Rolle spielt, wo das anfängt. Er sagt in Vers 4, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Übrigens, das Christenleben damals spielte sich nicht in Kirchen ab oder Gemeindehäusern oder Bethäusern oder wie wir es nennen wollen. Das war zu Hause. Die haben sich bei jemandem zu Hause getroffen. Die haben sich unter der Woche zum Essen getroffen. Zu Hause. Und nicht im geheuchelten Zuhause, wo man alles schön herausputzen muss, dass alles super aussieht, sondern die haben so sich miteinander getroffen, wie halt der Alltag war. Die haben sich wirklich aufgenommen gegenseitig. Und ja, dann sieht man, wie jemand lebt zu Hause. Und das ist ja uns so lieb, so Vereinswesen, so, das ist ja gar nicht so schlecht. Wir haben unsere Treffen und Sitzungen hier und zu Hause soll ja gar keiner mitkriegen, was los ist. Es gibt schwierige Familienverhältnisse zu Hause, das will ich gar nicht sagen. Und wenn du vielleicht alleine derjenige bist aus deiner Familie, der hierher kommt, das kann schwierig werden, das ist klar. Aber wenn die Eltern gläubig sind und zur Gemeinde gehören, dann sollte sowas eigentlich möglich sein. Und das gucken wir uns gleich mal an. Es sollen die Kinder in Ordnung oder in der Ordnung Gottes, die für eine Familie gilt, gehalten werden. Und zwar mit aller Ehrbarkeit. Nicht mit bösem Druck und Angst, sondern mit Ehrbarkeit. Und wisst ihr, wenn man wirklich vor die Gemeinde als Mann mal treten will, und mal wirklich was zu sagen haben will, dann muss man Kinder haben, bei denen man das sehen kann. Und ich sage jetzt einen Grund, warum ich hier noch ausgeschlossen bin für diese Tätigkeit. Bei meinen Kindern könnt ihr das halt noch nicht sehen, die sind noch zu klein. Aber spätestens, wenn die in der Pubertät kommen, würdet ihr in meinem Fall sehen, ob ich ihre Herzen erreicht habe oder nicht. Das würde man sehen und das ist essentiell wichtig. Er sagt nämlich weiter, wenn aber jemand nicht seinem eigenen Haus vorzustehen weiß, also im Sinne von, wenn er das nicht versteht, das Wort im Griechischen heißt, durch Erfahrung verstehen gelernt hat, dann wird das in der Gemeinde auch nichts. Und hier kommen wir wieder an einen Punkt, das kann nicht jeder für sich annehmen, weil man vielleicht eine Frau ist, weil man noch jugendlicher Mensch zu Hause ist oder so, vielleicht Single ist, vielleicht kinderlos ist. Lass uns mal einen Exkurs machen, Kolosserbrief, Kapitel 3. Und da steht, Kolosser 3, ab 18. Das ist, Luther hat das, glaube ich, mal so überschrieben, das ist die biblische Haustafel oder die Hausordnung. Das Problem ist einfach, das Wort, das wir eben hatten, er soll seinem eigenen Haus gut vorstehen, meint mehr als das, was wir als Familie verstehen heute. Damals gehörte dazu die Frau, die Kinder, das Gesinde, also die Bediensteten, die Sklaven damals, dein Grundstück, das Gebäude, das Vieh, die Tiere, die Nutztiere, die Haustiere, alles, was du hattest. Das gehörte alles zu diesem Haus dazu. Wir haben heute was heraus extrahiert, das sind nur die Eltern und die Kinder. Aber lass uns trotzdem davon lernen und das nicht einfach wegschieben, nur weil das nicht unsere Kultur ist. Denn das, was Paulus hier schreibt in Kolosser 3 ab 18, hat nichts mit römisch-griechischer Kultur zu tun. Wenn damals ein Grieche oder ein Römer einen Brief geschrieben hätte an andere Leute und denen mal erklären wollte, wie das Haus zu regieren sei, dann hätte er gesagt, seh mal zu, dass alle parieren und ich gebe dir jetzt noch ein paar Tricks mit, wie du den Druck halten kannst. So wäre das gelaufen. Und Paulus macht das Gegenteil hier. Er fängt an in Vers 18 und sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sich's gebührt im Herrn. Und unterordnen, das klingt auf Deutsch vielleicht ein bisschen brutaler als im Griechischen. Das heißt einfach nur in eine Ordnung einfügen. Gott hat eine Ordnung gegeben. Das ist nicht unbedingt einfach Hierarchie. Wer bestimmt über wen? Das ist eine Verantwortungsordnung. Wer trägt für wen Verantwortung und nicht wer kommandiert den anderen rum? Und da soll die Frau sich bildlich vielleicht unter dem Mann unterordnen, aber das macht sie, das macht eben nicht der Mann, das haben wir eben gelesen. Der Aufseher soll seine Kinder in Unterordnung halten mit aller Ehrbarkeit, nicht seine Frau. Die ist erwachsen, das macht die selber, die weiß selber, welchen Platz sie in der Familie einnimmt. Das muss der Mann nicht übernehmen. Der hat nämlich eine andere Aufgabe, er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und die Liebe, das Wort meint ja hier im Griechischen, diese Agapi-Liebe, dass man wirklich das Beste für jemanden sucht, egal welchen Preis es hat. Da können wir Männer uns mal fragen, suchen wir uns für unsere Frauen wirklich das Beste, egal welchen Preis wir zahlen müssen dafür? Muss sie halt damit leben, wie ich arbeiten gehe? Muss sie halt mit meinen Jobs klarkommen? Muss sie halt damit klarkommen, dass sie so viel dienen in der Gemeinde? Hat sie einfach Pech? Oder suche ich wirklich das Beste für sie? So wie Jesus das Beste für die Gemeinde gesucht hat. Und er sagt ja weiter, seid nicht bitter gegen sie, also seid nicht sauer auf sie. Ihr wisst ja, der Prediger soll ja nur sagen, wie heilig er ist, wenn seine eigene Frau nicht da ist. Meine Frau ist heute da. Männer, sind wir ehrlich. Wie oft ist unsere Frau schuld in unseren Augen, wenn es kracht in der Familie? Da hat sie dich doch falsch verhalten, oder? Wir doch nie. Liegt immer an ihr. Paulus sagt, seid nicht sauer auf sie, seid nicht bitter gegen sie. Nicht den Adam machen. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie ist schuld an allem. Nein, nein, wir sind verantwortlich. Wir haben morgens nicht mit Gebet den Tag gestartet. Wir haben es versäumt, uns vorzubereiten, wenn wir in die Familie reingehen, zu Hause nach der Arbeit. Wir wollten nicht der Fels in der Brandung sein. Wir waren genervt, weil wir die Ruhe nicht haben. Paulus sagt, so soll das nicht gehen für uns Männer. Und dann sagt er hier weiter, ihr Kinder. Und der Grieche kennt mehrere Worte für Kinder. Hier steht ein Wort, das ist allgemein Kinder. Das sind diejenigen, die Eltern haben. Allgemein Kinder. Und wir sind ja hier in einem Rahmen, das ist das Haus. Also die unter einem Dach wohnen und die Kinder von denen sind, denen dieses Haus gehört. Die sind alle gemeint, egal wie alt sie sind. Und da sagt er, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Und dann merken wir, wo es interessant wird, nämlich in der Pubertät. Und da habe ich nicht viel zu sagen, weil meine Kinder noch nicht in der Pubertät sind, aber da wird es rauskommen, wie es bei mir gelaufen ist. Da sieht man das, hat man die Herzen erreicht. Aber trotzdem gilt der Auftrag auch für die Kinder. Sobald sie es verstehen können, sobald sie einigermaßen mündig werden, seid gehorsam zu Hause, hört auf eure Eltern. Die hoffentlich so sind, wie es beschrieben wurde. Ja? Aber erstmal gilt der Befehl sowieso. Solange nichts gegen Gottes Wort geht oder kriminell wird, hört man auf die Eltern. Da kommt man halt früher nach Hause, wenn die das sagen. Das wäre gehorsam. Man sagt ja auch weiter, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Also macht die nicht fertig mit euren Regeln und eurer Strenge. damit sie nicht unwillig werden. Also die sollen gerne gehorsam sein. Wir sollen so mit ihnen umgehen. Es braucht eine Strenge, es braucht einen richtigen Umgang. Wir können nicht einfach sagen, ja, dann lasse ich sie einfach laufen, dann sind sie ja auch nicht ungehorsam. Nein, nein, so ist das auch nicht. Sondern wir brauchen die Weisheit als Väter, wie wir mit ihnen richtig umgehen, damit sie gesunde Linien zu Hause lernen und das auch gerne tun. Dann geht es weiter mit den Knechten. Ihr Knechte, steht eigentlich der Sklave, ihr Sklaven gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei und um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Nun haben wir keine Sklaven mehr heute in Deutschland. Das, was dem am nächsten kommt bei uns, ist das Arbeitnehmersein. Wir haben ein Problem, wir haben das, was Paulus als Haus meint an der Stelle, in unserer Gesellschaft auseinanderdividiert. Das heißt aber nicht, dass es uns nicht mehr gelten würde, sondern gilt es halt auf der Arbeit, was hier steht. Dass wir hier vernünftig arbeiten, nicht nur arbeiten, wenn der Chef guckt. Mir hat letztens der Schwager meiner Frau was erzählt von einem Kollegen, der jetzt nicht mehr sein Kollege ist. Über den sagte der Chef mal, ja, der war auch nicht ernst zu nehmen. Der ist auch irgendwie anders. Also auch ein Christ, in einer guten Gemeinde, alles wunderbar, viel von Jesus gesprochen, aber er hatte so eine Macke, er kam ständig zu spät. Das ist eins. Das andere war, er sagte dann immer ganz groß und laut, ich mache heute aber länger. Er hat eigentlich nie länger gemacht. Und das geht einfach nicht. So lebt man nicht als Christ. Man geht vernünftig zur Arbeit. Und dann heißt es ja weiter in Vers 23, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Jetzt haben wir wieder die Ausrichtung hier, worum es eigentlich geht. Es geht hier nicht nur um moralische Regeln oder Gesetze einzuhalten. Es geht um Jesus, dem wir damit dienen. Und da steht, wie Sklaven dienen. Dem gehören wir. Der hat uns gekauft mit seinem Blut. Und dem dienen wir. Und jetzt sehen wir, wenn man halt kein Mann ist, der Frau und Kinder hat, hat man zu Hause halt eine andere Tätigkeit. Wenn man alleine wohnt, dann, naja, dann hast du wahrscheinlich einfach alle Tätigkeiten auf dich vereint, wenn du einen Single-Haushalt hast. Gibt es auch. Muss man gucken, wie man das lebt. Ja? Aber letztendlich geht es darum, Christus zu dienen. Und das ist Gott wichtig. Wer aber Unrecht tut, Vers 25, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Gott sagt nicht, der hat eigentlich immer ganz nette Reden gehalten am Sonntagmorgen, na, dem lasse ich das mal durchgehen. Nein, Jakobus sagt uns, wehe denen, die vorne reden und dem selber nicht hinterherkommen. Da ist Gott sogar noch strenger. Kommen wir mal zurück zu unserem Text, den haben wir ja fast durch in 1. Timotheus 3. Da geht es ja in Vers 6 weiter, da sagt er, kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und das Gericht des Teufels fällt. Ist auch ein interessanter Vers. Also erstmal sagt er, so ein Neubekehrter, der braucht ja standesgemäß einfach noch Milch. Der hat einfach nicht die Erfahrung, der ist einfach nicht mündig. Der kann das gar nicht. Und wenn du dem das gibst, dann wird er aufgeblasen, dann wird er hochmütig, dann wird er arrogant. Ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, aber ich glaube, das ist der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt. Wenn jemand ein bisschen von etwas weiß, dann neigt er ganz schnell dazu, zu glauben, er hat die ganze Sache verstanden. Und das ist, wenn du der ein paar Jahre vielleicht gläubig ist und dann machst du ihn zu einem irgendeiner Leitung in der Gemeinde, das muss ja gar nicht Gemeindeleitung sein, dann wird er auch schnell mal übergeschnappt, weil er das einfach nicht einschätzen kann. Der ist einfach nicht in der Lage dazu. Und Gottes Idee ist nicht, den mache ich jetzt mal einfach ganz schnell fertig, sondern den macht er über die Zeit fertig. Das braucht einfach. Ne? Gottes Mühlen mahlen langsam, sagt man. Gut Ding braucht Weile, sagen wir auf Deutsch. Das braucht einfach, bis er dahin kommt. Und er sagt dann dir, damit er nicht in das Gericht des Teufels fällt. Ich weiß nicht genau, was er damit meint. Ist das jetzt das Gericht, das der Teufel selbst empfangen hat, weil er hochmütig war? Wird ja naheliegen, weil das ja hier in Verbindung mit dem Neubekehrten ist, der auch aufgeblasen und arrogant werden kann. Oder wird er vom Teufel angeklagt vor Gott? Ne, muss man sich mal vorstellen, du kommst da als Frischer hin, bist vielleicht 3 Jahre gläubig, hast die Bibel ein paar Mal vielleicht durch, bist nie in der Gemeinde vielleicht aufgewachsen noch obendrein, kommst so frisch aus der Welt und dann sollst du den anderen helfen. Ja, was glaubt man, glaubt ihr, wie oft man da auf die Nase fällt? Wenn man einfach keine Ahnung hat von dem, wenn man den Druck gar nie erlebt hat oder gelernt hat, irgendwo dem Stand zu halten, die Nerven gar nicht kennt, die man dafür braucht. Ne, dann kommt der Teufel und flüstert schnell. Hier ist es wieder falsch gemacht, da lagst du daneben. Und das ist echt schwer. Wenn man dann erstmal nachts nicht mehr einschlafen kann, weil der Teufel dir ständig in den Ohren liegt und dir erstmal alles vorhält, was du falsch gemacht hast, na dann wunderbar. Dann verliert man aber ganz schnell den Mut. Ja. Den Neubekehrten, den müssen wir Älteren helfen. Durch unser Vorbild, durch unser Reden mit ihnen, durch die Zeit, die wir uns für sie nehmen. Das braucht es einfach dafür. Vers 7 kommt dann nochmal diese Formulierung für die Aufseher. Er muss unbedingt, wir sollten aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen außerhalb der Gemeinde, damit er nicht in üble Nachrede und in die Fallstricke des Teufels gerät. Also, wenn man Nachbarn fragen, muss er was Gutes über uns zu sagen haben. Und da liegt ja so oft Streit mit der Nachbarschaft. Das geht ja ganz schnell, wenn man den Zaun anders behandelt, als es dem anderen gefällt. Ja, aber auch da soll man ein gutes Zeugnis haben. Nicht so wie der Christ, von dem ich eben erzählt habe, der ja so gar keinen guten Ruf hatte auf Arbeit, weil er ständig zu spät kam und nie länger gemacht hat, obwohl er es immer laut angekündigt hat. Weil du auch irgendwann Gesicht der Gemeinde bist. Die Aufseher sind sowieso das Gesicht der Gemeinde. Die bringen die ganze Gemeinde in Verruf. Als Familienvater bin ich auch das Gesicht meiner Familie. Die bringe ich alle in Verruf, weil die kommen ja aus meinem Haus. Ja, und wenn ich in der Gemeinde schon länger dabei bin und da kommt ein Frischbekehrter und ich erzähle, will dem ja auch was erzählen, ja, warum sollte der mir glauben, wenn der erstmal mitkriegt, wie ich mich da draußen verhalte? Das ist ja nicht mehr glaubwürdig. Das hat ja keine Substanz. Ich kann ihm ja keine Erfahrung mehr weitergeben, weil ich ja keine Erfahrung gesammelt habe. Wisst ihr, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das 5-mal überlegt, ob ich das Thema überhaupt machen will, weil ich da selber lerne. Das ist echt ein hartes Thema. Ich weiß. Lasst uns mal aufschlagen, Hebräer 10. Hebräer Kapitel 10. Ich lese auch noch mal 2 Verse, das fängt auch mitten im Satz hier an. Hebräer 10, 24 und 25. Und da heißt es: Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Und hier sehen wir das nochmal ganz direkt. Das ist nicht nur einfach irgendeine Gruppe in der Gemeinde, die sich um andere kümmert. Da sind wir alle zu angehalten, dass wir aufeinander einfach aufpassen. Acht geben. Geht's dem anderen gut zu Hause? Was erlebt er gerade? Braucht er Gebet? Braucht er ein gutes Wort? Muss man da vielleicht mal am Gewissen appellieren, dass er was sein lässt? Das kann alles sein. Und das sollen wir tun und uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und dann merken wir, wie wichtig das ist, dass unser Leben selber in Ordnung ist. Wie willst du jemanden zu guten Werken anspornen, wenn da bei dir gar nichts ist? Das geht doch nicht. Das sind wir auch absolut unglaubwürdig. Und weiter sagt er, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Also, wenn man hier am Sonntagmorgen schon nicht mehr hinkommt, dann ist schon arg traurig. Aber damit meint er das individuelle Versammeln, dass Christen auch unter der Woche mal Kontakt haben. Und das meinte ich eben. Wir haben so ein Vereinsleben. Hier treffen wir uns am Sonntag und danach lasst mich bitte in Ruhe. Das ist nicht Christenleben, sondern eigentlich zieht es die Christen zusammen. Die wollen sich treffen, weil das die Leute sind, die mich verstehen können. Die haben dieselben Probleme wie ich, mit denen kann ich reden. Ja, und da habe ich Vertrauen, das sollte es ja eigentlich sein, da habe ich Vertrauen, wenn die mir mal was sagen, was bei mir faul ist, dann machen die das nicht lieblos und dann hat das Hand und Fuß, wenn die mir das sagen. Eigentlich sollte es uns dahin ziehen, dass wir die auch mal treffen. Ich weiß, klappt nicht immer. Man hat Familientermine, man muss arbeiten gehen, das geht halt nicht immer. Und dann wohnt man noch 30 Kilometer auseinander. Wird es dann noch schwieriger. Aber dass man sowas versucht, die Leute zu treffen, um das hier zu leben. Und gerade, wenn er sagt, wenn ihr den Tag herannahen seht, ich denke, damit meint er, dass der Jesus wiederkommt. Und das ist bei uns heute noch wichtiger als in der Zeit, als der Hebräerbriefschreiber den Brief geschrieben hat. Das ist noch wichtiger heute. Ich weiß, es ist auch wichtig, dass wir mit unseren ungläubigen Nachbarn Kontakt haben. Weil wir denen ja irgendwann mal vorleben müssen, das Evangelium. Und vielleicht mal was sagen müssen, das ist auch wichtig. Aber eigentlich sollten Christen auch immer wieder gucken, dass sie sich nicht nur einmal formal in einer Versammlung am Sonntagmorgen treffen, und ich meine jetzt das deutsche Wort Versammlung, da trifft man sich halt, da hat man eine Liturgie, dann trinkt man auch schnell einen Schluck Kaffee und dann bloß weg hier. Das meint er hier nicht, sondern das wirklich das Treffen, das einander aufnehmen, das einander öffnen und ehrlich miteinander reden und ehrlich Anteil haben an Jesus Christus. Und das meint er hier. Und dafür brauchen wir eine Substanz. Und das ist wie so eine Sache, die gibt, in zwei Richtungen geht das ja. Wenn wir uns treffen, dann können wir reifen. Wenn wir reifen, dann können wir uns im Gespräch helfen. Das muss Hand in Hand gehen. Ich muss jetzt nicht warten. Ja, irgendwann mal bin ich ja vielleicht gut genug, dass ich jungen Gläubigen helfen kann. Nein, eigentlich kann das jeder. Man muss es nur anfangen, man muss nur da sein, man muss sich Gott nur hingeben, man muss nur sein Wort lesen und beten. Und dann übernimmt er das. Aber wir müssen das wollen, wir müssen da sein, wo es gemacht wird, sonst wird das nichts. Und dann lasst uns nochmal eine Stelle im zweiten Korintherbrief aufschlagen. Bei Paulus, der ja sagt, werdet meine Nachahmer. Also macht mir nach. Und da sagt er etwas in 2. Korinther 11, Vers 2, zu den Korinthern, was eigentlich sein Ziel ist. Und das sollte von jedem von uns Christen das Ziel überhaupt sein. Und in 2. Korinther 11, 2 steht, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Das ist immer das Ziel, dass wir einander helfen, Jesus Christus näher zu kommen. Und zwar so wie so eine keusche Jungfrau, eine unberührte Jungfrau. So intensiv, und das braucht halt Eifer. Das ist nicht ein Hobby, das man nebenbei treibt. Das ist ein ganzes Leben. Dass wir einander helfen, Jesus näher zu kommen, in dieser Beziehung zu wachsen, hier weiterzukommen. Dafür brauchen wir einander. Gemeindeleben ist keine durchstrukturierte Organisation mit einer Hierarchie. Und da sind ein paar Ausgebildete, vielleicht ein paar bestimmte Leiter, die machen das in der Gemeinde, wie anderen konsumieren. Das ist nicht biblisches Gemeindeleben. Biblisches Gemeindeleben ist, wenn wir uns treffen und einander helfen. Wenn wir füreinander da sind. Wenn wir diese Kontakte suchen. Und dann dieses Ziel verfolgen. Und jetzt wirklich letzte Bibelstelle. Es wird vielleicht böse Zungen sagen, ja, der hat sich vor zwei Wochen die Zeit aufgespart. Jetzt macht er das aber eiskalt und zieht die eine Stunde durch. Letzte Bibelstelle, nochmal Hebräerbrief, Kapitel 13. Das sind eigentlich zwei Stellen, aber in einem Kapitel. Da heißt es einmal in Hebräer 13, Vers 17. Gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Und hier steht nicht im Griechischen älteste Aufseher, Vorsteher oder Hirten oder so, sondern Führer ist eigentlich, vielleicht kennt jemand das Wort Hegemonie. Jemand, der einfach was beibringt, was vorgibt, vorne dran steht. Das ist jeder ältere Christ für einen Jüngeren. Das ist auch jeder Gemeindeleiter natürlich, die sind es als erstes, ne? Jeder Prediger vorne, jede Kinderstundenmitarbeiterin. Aber im Grunde genommen ist das einfach jeder Christ für einen jüngeren Christen. Und wenn hier aufgerufen wird, sie sollen sich ihnen fügen und ihnen gehorchen, dann meint das nicht, jetzt bringt man hier einfach Kadavergehorsam, sagt mal, was die Älteren, tut, was die Älteren sagen und fertig. Nein, das meint er nicht, sondern es ist eine, sich überzeugen lassen. Wenn ich von etwas überzeugt bin, was mir die Älteren in der Gemeinde sagen, dann tue ich es, auf jeden Fall. Das meint er hier. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Wisst ihr, wenn man anderen hilft, wenn man als älterer Christ zu einem Jüngeren geht, dann haben wir Verantwortung. Der gehört uns nicht. Den dominieren wir nicht. Das nutzen wir nicht aus, um endlich mal unsere eigene Lehre oder unsere eigenen Ideen dem aufzudrücken, weil er noch führbar ist. Sondern wir haben Verantwortung vor Gott, was wir mit denen machen. Wir haben auch Verantwortung vor Gott, wenn wir einfach nichts machen. Das ist wichtig, dass wir uns umeinander hier einfach kümmern. Und jetzt zum Schluss Verse 20 und 21. Hebräer 13, 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jenem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was für ihn wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist ja das Ziel, dass wir am Ende nicht vor kleinen Hirten stehen, vor Gemeindeleitern stehen, vor älteren Christen stehen, vor anderen Tätigkeiten in der Gemeinde stehen, sondern dass wir am Ende vor dem großen Hirten stehen, Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Hier setzt er nochmal ein Fundament und sagt, wisst ihr, ihr habt hier nicht einen theoretischen Glauben. Ihr folgt einem Hirten, der Fakten geschaffen hat, der den Tod leibhaftig besiegt hat, den Gott der Vater aus den Toten auferweckt hat. Den folgt ihr, das ist euer Hirte. Und der hat mit euch einen Bund geschlossen aufgrund seines Blutes. Nicht nur von leeren Worten. Das ist kein Handyvertrag, den er jederzeit kündigen könnte. Da können wir uns drauf verlassen, auf diesen Bund. Dafür hat er sein Blut gegeben, sein ganzes Leben hat er hergegeben dafür. Und der rüste uns völlig aus zu jedem guten Werk. Den brauchen wir einfach, um Gemeindeleben zu leben. Den haben wir einfach nötig. Und der will das auch tun. Wir müssen jetzt nicht verzweifelt gehen und denken, ja, wie soll denn das jetzt werden? Irgendwie habe ich keine Ahnung und so. Dann vertrauen wir ihm, der macht das schon. Sind wir bereit dazu, das umzusetzen? Dann wird er uns ausrüsten. Dann wird er uns helfen und uns fähig machen, seinen Willen zu tun. Und ich glaube, dann ist Christusgemeinde nicht nur die gute Gemeinde, in die wir gehen, dann wird uns jeder Urlaub schwerfallen irgendwann. Und das wäre das Ziel. Also fahrt alle Urlaub, wir kommen ja auch gerade aus dem Urlaub zurück, das ist auch toll und wichtig, ja. Familienurlaub oder sowas oder einfach Erholungsurlaub. Aber dass das Sehnen geht, dass wir die Christen, die wir hier am Ort kennen, wo wir hier regelmäßig hingehen, dass wir da nicht nur hingehen, weil es eine Übung ist, weil man das halt macht, oder irgendwie sowas, sondern weil wir die gerne treffen. Egal wie sie sind. Und egal wie, wisst ihr, wir sind hier kein netter Freundeskreis, der sich einfach nur sympathisch findet. Wir sind arme Sünder, die Gott gerettet hat und die denselben Gott im Himmel Vater nennen. Und die will ich treffen. Weil ich weiß, die hören mir zu. Lasst uns das mitnehmen und daran denken, dieses Wort ist glaubwürdig, auch wenn das an der Stelle erstmal vordergründig nur um die Aufseher der Gemeinde geht. Aber das brauchen wir alle, das haben wir alle nötig. Das sollten wir alle sein. Lasst uns noch aufstehen und beten.